ARD.
Warum ist man eigentlich total hinüber, wenn man einen Tag lang in der Sonne war? An sich hat man einfach nichts gemacht, außer am Strand rumgelegen, aber abends Hundsverrecko, wie man bei mir zu Hause sagen würde. Das ist eine Frage. Oder wenn man Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 30 und Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 20 zusammenrührt, hat man dann 50 oder hat man 25 oder hat man was ganz anderes? Wenn euch solche Fragen auch hinterherlaufen, dann habt ihr erstens vermutlich keine ganz schlimmen Probleme. Ich gratuliere an dieser Stelle. Und zweitens seid ihr genau richtig bei diesem Podcast.
Comsy Calling, ein Podcast von SWR 3.
Wir versuchen jetzt wieder, die richtigen Leute ans Telefon zu kriegen, um eure To-Go-Fragen zu beantworten. Also die, die man halt hat, wenn man auf die 56 mit Reis wartet. Und auch heute werden wir wieder ahnungslose, unschuldige Experten mit reinziehen. Aber zuerst brauche ich natürlich eure Fragen. Ohne funktioniert das hier natürlich nicht. Welcher Gedanke ist euch zuletzt vors Bewusstsein gelaufen und dann vielleicht auch unbeantwortet wieder weggehumpelt? Sprachnachricht einfach an mich. Wie immer singt mein Hobby-Musiker-Papa Alex den Link zu meinem Instagram-Profil für eure Sprachnachrichten nochmal ein. Alex und bitte.
Conzi Calling auf der ARD-Mediathek. Fragen bitte auf Instagram an conzi_print. Conzi mit C am Anfang. Unterstrich in der Mitte. Danke.
Ist einfach so drollig. Ehrlich gesagt, ich mache den Podcast nur dafür. So. Die erste Frage heute kommt von Jasmin und vielleicht erinnert ihr euch auch an Jasmin. Sie war in Folge 7 als Expertin am Start. Es ging um die Frage, ob man denn lieber mit einer oder mit gar keiner Augenbraue durch die Welt gehen sollte, wenn man sich denn entscheiden müsste. Und das ist erstens immer noch eine stabile Frage und zweitens hat jetzt Jasmin selbst eine großartige Frage durchgeschickt.
Hey Conzi, kannst du mal bitte für mich klären, warum man bei einer Zeitangabe bis 12 es völlig ausreicht, die Zahl einfach nur zu sagen und ab 13 Uhr muss immer das Uhr dahinter. Zum Beispiel, wir treffen uns um 12, vollständiger Satz, passt alles. Wir treffen uns um 13, fehlt irgendwie das Uhr. Ja, vielleicht hast du in deiner Telefonliste eine Germanistin oder auch der Klöckner von Notre Dame, der müsste ja momentan ein bisschen Zeit haben. Freue mich auf die Antwort.
Ey Jasmin, das stimmt. Es ist absolut unlogisch, obwohl es ja auch sogar präziser wäre. Ne? Also wir würden ja nur eine einzige Silbe mehr aufwenden müssen, was total absurd ist, weil wenn wir uns Hochdeutsch auf 13 Uhr verabreden, dann sagen wir ja gleich zwei Silben mehr, 13 und Uhr, also 13 statt nur 1. Wir treffen uns um 1, da hast du ja nur eine Silbe, also zwei Silben mehr, wenn wir das sagen würden. Wer macht diese Regeln, fragt man sich. Warum nicht einfach mal sagen, die Tagesschau gibt's um 20 oder ich muss langsam ins Bett, es ist schon 23. Ich fände das schön. Warum ist das so und ginge das denn, ist natürlich eine Frage. Also ob das überhaupt vom Regelwerk her erlaubt ist. Ich schlage vor, wir fragen bei jemandem nach, der Kummer gewohnt ist, einer Germanistin. Also ich schätze mal, sie ist eine. Ich habe einfach mal Goethe-Institut gegoogelt und weil SWR 3 diesen Spaß hier bezahlt, dachte ich, wir bleiben einfach im Südwesten und im Goethe-Institut in Schwäbisch Hall ist Svenja Hecklau-Brümmer die Leiterin und sie war so fahrlässig, ihre Durchwahl ins Internet zu schreiben. Tja ja, arme Frau Hecklau-Brümmer. Los geht's.
Goethe-Institut Schwäbisch Hall, Svenja Hecklau, hallo.
Hallo Frau Hecklau, mein Name ist Konstantin Zöller, ich arbeite beim Radio bei SWR 3 und ich habe einen Podcast. Mhm. Das sind also alle schlechten Nachrichten, die Sie bisher ertragen mussten. Und jetzt ist die Frage, ich beantworte in diesem Podcast Fragen von Leuten, die mir welche stellen. Jetzt hat die Jasmin eine Frage durchgeschickt, wo ich dachte, vielleicht könnten Sie da helfen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wenn wir uns verabreden, dann sagen wir, wir treffen uns um 11, um 12, aber wir würden nie sagen, wir treffen uns um 13. Das ist irgendwie komisch. Und jetzt fragt sie sich, warum und woran das liegt. Und jetzt habe ich gedacht, rufe ich mal bei Ihnen an, weil wenn doch, dann das Goethe-Institut, oder?
Okay, das stimmt. Aber man sagt ja auch offiziell 13 Uhr für Uhrzeiten, aber inoffiziell trotzdem 1, 2, 3 auch nachmittags.
Ja.
Also das, was man im Englischen mit AM und PM auseinanderhält, macht man auf Deutsch auch, aber ohne es irgendwie extra zu kennzeichnen und auseinanderzuhalten.
Das heißt, es wäre einfach eine Doppelung, wenn wir sagen würden, wir treffen uns um 13, weil es gibt ja schon eins, was quasi im Volksmund zulässig wäre.
Richtig. Also man würde immer eins sagen. Normalerweise sagt man auch eins. Und also wir unterrichten auch quasi zwei Varianten. Und sagen, es gibt beide und die eine ist die offizielle, die Sie im Radio hören oder die Sie in der Zeitung lesen oder sowas und die andere ist die, die gesprochen wird.
Ist sie denn korrekt oder zulässig überhaupt, die gesprochen wird?
Natürlich.
Das ist auch soweit grammatikalisch richtig?
Grammatikalisch auf jeden Fall. Ob es jetzt im Duden steht, kann ich Ihnen nicht sagen, aber ja, das ist die Variante der gesprochenen Sprache.
Wenn wir jetzt anfangen würden und wir sagen, wir treffen uns um 13, dann gibt's das jetzt bisher noch nicht, aber es wäre ja theoretisch dann wahrscheinlich auch zulässig, oder?
Ja.
Also wir könnten den Trend setzen, wenn wir das wollten.
Ja, natürlich. Sprache ist ja nie statisch. Sprache verändert sich ja. Und wenn irgendjemand anfängt, das zu sprechen und andere Leute verstehen das und benutzen es auch.
Ja.
Also es ist zumindest eine Variante. Und die Frage ist halt immer, was ist zulässig oder nicht? Ist es erst zulässig, wenn es im Duden steht, oder ist es schon dann zulässig, wenn genügend Leute das verstehen und darauf reagieren können?
Jetzt bin ich ja angetrieben, jetzt habe ich ja Ansporn, jetzt möchte ich das eigentlich etablieren, muss ich Ihnen sagen. Vielleicht mache ich das vielleicht mache ich das im Radio in Zukunft.
Wir treffen uns um 15.
Ja.
Also dann müssten Sie es ja auch durchziehen, ja? Dann müssten Sie ja 13, 14, 15 bis 24 es durchziehen.
Klar, wir treffen uns um 23. Finde ich eigentlich nicht so schlecht. Es ist zwar irgendwie anstrengender zu sprechen, aber...
Ist auch viel länger, vielleicht ja. Deswegen auch nicht etabliert.
Ja, wir sind alle faul, oder was?
Ja, beim Sprechen sowieso.
Ah, wahr, okay.
Beim Sprechen immer.
Frau Hecklau, vielen Dank, dass Sie uns das alles immer so eben aus dem Ärmel schütteln konnten. Dankeschön für Ihre Zeit.
Vielen Dank für den Anruf.
Wunderbar.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Machen Sie es gut. Tschüss, Frau Hecklau.
Tschüss.
Es gibt also die offizielle und die gesprochene Variante. Richtig ist in jedem Fall alles. Das können wir festhalten an diesem Punkt. Liebe Jasmin, also, es geht am Ende ja eigentlich nur darum, wie viel Mühe man sich beim Sprechen machen will. Es wäre vermutlich schwer zu etablieren, aber hey, solange es nicht um Genus und Sexus geht, lässt einen auch jeder machen in diesem Land. Im Schatten der Gender-Debatte einfach mal schnell ein anderes Uhrzeitmodell durchdrücken. Das würde mich persönlich sehr unterhalten. Warum nicht einfach mal probieren? In Zukunft, wir treffen uns um 20, ist ein Ding. Halt mal fest. Und jetzt machen wir weiter mit der Frage von Manni. Auch er hat eine Sprachnachricht über meinen Instagram-Account geschickt. Instagram.com/Konzi-Quent.
Hallo Konzi, da ist der Manni und ich hätte mal eine Frage. Ich war vor kurzem leider im Krankenhaus ein paar Tage und da habe ich erlebt, dass die Nächte sehr unterschiedlich waren. In manchen Nächten waren die Nachtschwestern am Limit, mussten wirklich extrem viel aushalten, hatten viel Stress und kamen nicht zur Ruhe, während es an manchen anderen Tagen relativ, in Anführungszeichen, ruhig war. Kennt man sowas? Gibt es da Statistiken? Kann man das vorhersehen, vorhersagen? Würde mich sehr interessieren. Vielen Dank.
Danke, Manni. Also, es gibt im Krankenhaus gute Nächte und es gibt schlechte Nächte. Also zumindest fürs Personal. Wer über Nacht im Krankenhaus ist, für den ist es vermutlich sowieso eine schlechte Nacht. So oder so ist es natürlich gut zu wissen, wann es jetzt besonders stressig bei der betreuenden Pflegekraft ist und wann man die Nachtschwester mit Dingen nerven kann wie: Findest du jetzt das Mauritiusblau oder das Capriblau besser für mein Malen-nach-Zahlen-Bild von diesem Ara-Papagei? Wen wir da fragen, das ist natürlich jetzt relativ geschenkt, oder? Also eine Nachtschwester ist ja ganz klar. Über unseren befreundeten Podcast Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten, habe ich Kontakt zu Jackie bekommen. Sie kommt aus Frankfurt und arbeitet unter anderem nachts im Krankenhaus und mit ihr sind wir jetzt verabredet. So.
Hi.
Hallo Jackie, ich grüße dich, hier ist Konzi.
Hi.
Hi. Ich habe hier deine Nummer vom Ralf gekriegt und es ist super lieb, dass du Zeit hast für mich.
Ja, gerne.
Voll gut. Du weißt noch nicht so ganz genau, worauf du dich einlässt, aber es ist eigentlich sehr harmlos, auch uneigentlich.
Okay, gut.
Liebe Jackie, ich habe die Frage bekommen von Manni, der wissen möchte, also der war neulich im Krankenhaus und hat festgestellt, dass manche Nächte sehr ruhig sind im Krankenhaus und andere sehr wild für die Leute, die da arbeiten. Was ja auch du machst, du bist ja auch Nachtschwester, kann man sagen, oder?
Ja, genau.
Jetzt ist die Frage natürlich erstmal, die wir stellen müssen, ist das denn überhaupt so?
Ja, tatsächlich, das ist so. Also das ist irgendwie ganz strange. Man kann nämlich gar nicht sagen, nur weil man wenig oder viele Patienten hat, ob das viel oder wenig Arbeit ist.
Sondern?
Das kommt ein bisschen darauf an, ob die Patienten, ja, was die für ein Krankheitsbild haben und wie die so drauf sind, ob man Notfälle hat. Ja, und dann gibt es halt natürlich auch die ganz verrückten Nächte. Ne? Gut, das ist ein bisschen Aberglaube, aber zum Beispiel, wenn man Vollmond hat oder manchmal hat man so Nächte, da läuft von Anfang an irgendwie alles schief und dann hat man irgendwie einen komischen Notfall nach dem anderen und dann ist man irgendwie nur am Rennen, obwohl eigentlich nur zur Hälfte belegt ist und man fragt sich am Ende nur, wie konnte das alles passieren? Ja, aber man kann gar nicht so feststellen, warum das so ist.
Das heißt, du weißt beim Reingehen in die Klinik einfach nicht, wie die Schicht wird?
Genau.
Das passiert einfach so. Würdest du es denn wissen wollen vorher oder ist es gut so, dass man es nicht weiß?
Nee, ich finde, es ist gut so, dass man es nicht weiß. Man kriegt ja auch eine Übergabe, also ich kann das dann schon relativ gut einschätzen. Ne? Also mit der Erfahrung, die man mit den Jahren dazu gewinnt, kann man das ja auch einschätzen. Wenn man auch auf einer Station dann fest ist, kennt man ja auch seine Patienten.
Woran machst du es fest? Also du hast ja vorhin gesagt, manche Sachen sind intensiver oder erfordern mehr Arbeit, manche Krankheitsbilder. Woran machst du es fest, wenn du diese Übergabe bekommst? Also was ist da so? Was steht da drauf?
Also wenn ich zum Beispiel freie Betten habe, und dann weiß ich, okay, ich kann zum Beispiel heute Nacht, und wir sind nicht zugemeldet als Krankenhaus zum Beispiel, dann weiß ich, heute Nacht könnte ich vielleicht 2-3 RTWs kriegen, Rettungswegen, also Neuaufnahmen. Die kommen nämlich bei uns nicht über die Notaufnahme, die kommen nämlich bei mir direkt auf Station. Also ich bin auf einer Pneumologie, auf einer Lungenstation. Und genau, das wäre zum Beispiel ein Indiz dafür, dass es eine wildere Nacht sein kann. Oder wenn ich einen Patient oder eine Patientin habe, die ein bisschen psychisch auffällig sind oder demenziell erkrankt sind, das kann ein Anzeichen sein. Oder wenn man eine Chemo hat, die noch in die Nacht reinläuft, das ist dann auch wiederum ein bisschen stressiger, weil man da nochmal mehr kontrollieren muss. Oder wenn man zum Beispiel alleine in der Nacht ist, ne, das ist dann auch nochmal ein zusätzlicher Stresspunkt, wo man halt so oder so mehr rennen muss. Also das sind so Dinge, woran man seinen Zeitplan auch festmacht nach der Übergabe. Also man hat zwar so seine festen Routinen, aber dann priorisiere ich dann halt auch.
Wie ist es denn, kennst du irgendwelche Statistiken oder gibt es da überhaupt welche? Das wollte der Manni noch wissen, ob man das irgendwie vorhersagen kann quasi.
Naja gut, es gibt Statistiken zum Thema Personalmangel. Und mit dem Personalmangel ist natürlich auch immer Stress verbunden. Mhm. Also man kann es nicht genau so, also das wäre ja schon passhell sehen, meiner Meinung nach. Wenn man sagen würde, okay, wegen dem und dem wird es jetzt stressig. Man hat ja auch so ein bisschen, das nennt sich in der Pflegewissenschaft intuitives Wissen. Ja, mhm. Also man hat ja einfach das empirische Wissen, davon weiß ich nichts, aber man hat ja das intuitive Wissen, mit dem man auch als Pflegekraft arbeitet, von dem man einfach ausgeht. Ja, das ist das Bauchgefühl. Aber bezüglich des Pflegemangels kann man natürlich statistisch auch sehen, wie überlastet die Krankenhäuser sind oder welche Krankenhäuser oder wie viele Überlastungsanzeigen gestellt wurden. Wenn eine Überlastungsanzeige gestellt wurde, heißt das, dass es stressig war. Aber so Vorhersagen, darüber habe ich noch nie was gehört.
Wie ist es denn an Weihnachten und an anderen Feiertagen? Also kann man da sagen, oh je, also Weihnachtsschicht ist immer die Hölle, weil sind sowieso schon wenig Leute da und die Leute sind viel zu Hause und da passieren die meisten Unfälle. Also zack, bumm, zu.
Weihnachten ist sehr, sehr schwierig tatsächlich. Weihnachten, Silvester.
Oh, Silvester, natürlich.
Ich arbeite zwar nicht in der Notaufnahme, aber diese Feiertage, und das ist tatsächlich statistisch belegt, sind ja auch gerade für psychisch erkrankte Menschen sehr, sehr schwierig. Also auch die Kollegen vom Rettungsdienst haben da sehr viel zu tun.
Wie ist es denn, wenn wir jetzt nach Jahreszeiten gehen? Du hast vorhin schon den Vollmond angesprochen. Kann man irgendwie sagen, wenn es super heiß ist? Man sagt das ja immer, dann drehen die Leute so durch und dann passieren irgendwelche Sachen. Also ist da was dran? Also merkst du da was?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem ältere Menschen, die trinken ja nicht so viel und da passiert im Sommer ganz, ganz viel und das kann sehr schnell sehr gefährlich werden. weil auch leider in Deutschland die Krankenhäuser und Pflegeheime schlecht oder gar nicht klimatisiert sind zum Beispiel. Aha. Oder auch die Menschen zu Hause hier in Deutschland selten eine Klimaanlage haben. Und dann passiert eine sogenannte Exsikkose. Also die sind dann einfach ausgetrocknet, die haben zu wenig Wasser. Dann kann es zu Kreislaufproblemen kommen. Die können auch ohnmächtig werden. Und die kommen dann halt auch zu uns ins Krankenhaus. Und wenn ältere Menschen exsikkiert sind, dann werden die auch verwirrt. Das macht ja auch dann was mit dem Gehirn und dem Bewusstseinszustand. Und dann kann man eine wilde Nacht haben, weil die Patienten dann ganz oft gar nicht wissen, was ihnen geschieht, wo sie sind und was los ist, weil der Körper einfach durch diesen Wassermangel auch eine Elektrolytverschiebung hat und dann funktioniert einfach alles nicht so ganz im Gehirn, wie es sollte.
Hattest du mal so ein ganz krasses Extrembeispiel? Hast du so eine Nacht, die du nie vergessen wirst, die einfach so krass war, dass sich das einzementiert hat bei dir?
Ja, also ich hatte auch Tage, die extrem krass waren, gerade als Berufsanfängerin. Mhm. Also ich hatte eine Woche tatsächlich, eine Nachtdienstwoche, die werde ich, glaube ich, niemals vergessen. Da hatte ich 7 Nachtdienste am Stück.
Oh Gott.
Dazu muss ich aber sagen, ich wollte das. Ich wollte es ausprobieren, ob ich das schaffe.
Okay.
Also das war abgesprochen. Mhm. Normalerweise mache ich nur 5. Davon habe ich bin freitags zum Dienst gekommen. Das Erste, was ich gehört habe, war, ja, wir haben die Betten aufgestockt. Du bist das ganze Wochenende alleine und wir sind auch noch offen gemeldet. Und Medikamente darfst du auch komplett noch machen und Personalmangel. Und ja, das war erstmal so ein Schlag ins Gesicht. Und das war total krass, also diese Woche. Und dann ab montags war da noch eine Kollegin da. Ich habe nur funktioniert. Also da war keine Pause drin. Also am Ende waren meine Füße tatsächlich voll mit Blasen, weil wir wirklich keine Pausen machen konnten. Dann hatten wir eine Patientin, das war ein richtig, richtig krasser Fall, der mich auch emotional sehr mitgenommen hat. Das war eine relativ junge Lungenfibrose-Patientin, die war Mitte 40. Die wollte auf die Transplantationsliste, musste dafür aber erstmal stabilisiert werden. Und die ist bei uns nachts sehr, sehr schlecht geworden und wurde zu einem Notfall. Was aber gut war, wir haben Hand in Hand gearbeitet, meine Kollegin und ich und der Dienstarzt auch. Das war wiederum etwas, was mir Halt gegeben hat. Aber das war schon echt, da mussten wir sehr schnell agieren und nebenbei noch andere Patienten versorgen und so. Also das war schon echt hart diese Woche.
Ich stelle mir das auch anstrengend vor, dass man sich die ganze Zeit fragen muss, was mache ich jetzt zuerst, was ist das Wichtigste? Und das sortiert sich ja immer wieder neu, oder? Wenn dann jemand dazukommt, dann muss ich überlegen, Moment, an welche Stelle kommt der jetzt? Ist das jetzt ganz dringend oder kann das noch ein bisschen warten?
Ja.
Da muss man die ganze Zeit, man ist ja auch nicht in so einem Ruhemodus vom Gehirn, wo du so aus Gewohnheit Dinge abarbeitest, sondern man muss ja immer so wach sein.
Genau.
Eine Frage habe ich noch. Kann man euch dann irgendwie helfen, wenn wir jetzt merken, dass ihr so eine stressige Nachtschicht habt und wir sind da im Krankenhaus bei euch und sich nur klingeln, wenn es wirklich dringend ist wahrscheinlich. Aber sonst noch irgendwas?
Ja, auf jeden Fall. Einfach freundlich. Einfach mal ein Lächeln übrig haben und genau. Nur klingeln, wenn es ein Notfall ist. Und was ich auch euch ans Herz legen kann, geht wählen.
Well said.
Das ist das Einzige, was ich noch sagen kann. Sonst natürlich, wir freuen uns über jeden Patienten, mit dem wir kurz irgendwie mal ein schönes Gespräch haben, über irgendwas Schönes, mal kurz schnacken können. Das ist auch mal schön, ja. Und nicht nur über die negativen Dinge nachdenken, weil es gibt auch so viele schöne Dinge im Leben und es tut uns gut und den Patienten auch über die schönen Dinge mal zu sprechen.
Liebe Jackie, danke schön. Schön, dass ihr das macht. Danke dir für deine Zeit, gell?
Ja, danke. Gerne.
Alright, Manni. Wir können festhalten, es ist ganz schön zufällig und abgesehen vom Personal gibt es auch wenige Stellschrauben. Also ich sag mal so, eine Werbeveranstaltung für den Beruf des Krankenpflegers war es jetzt nur bedingt, dieses Gespräch, hätte ich mal gesagt. Aber es ist bestimmt auch ein cooles Gefühl, wenn man dann am Ende aus dieser Schicht rausgeht und sich denkt, okay, habe ich auch hingekriegt, auch wenn es eine Stressschicht war. Ich bin stabil. So oder so, danke für die Frage. Und wir machen jetzt weiter mit der Frage von Maike, instagram.com/konsi_quent. Auch sie hat eine Sprachnachricht geschickt.
Hi Konsi, ich würde gerne wissen, was passiert mit meinem Gedanken, wenn ich ihn vergessen habe? Bleibt der noch irgendwo im Kopf? Geht der weg? Manchmal fallen einem Dinge ja wieder ein, manchmal aber auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, du kannst Licht ins Dunkle bringen und findest jemand, der mir die Frage beantworten kann. Mach's ganz gut!
Sehr gute Frage, Maike. Dankeschön, Dankeschön. Wo geht ein Gedanke hin? Wird der einfach zu was anderem, ist die Frage. Eben noch, was schenke ich der Mama zum Geburtstag? Und im nächsten Moment, ach, ich habe eigentlich ein bisschen Hunger. Ist das so? Kann das so sein? Wobei das natürlich auch ein bisschen beliebig wäre, oder? Das würde jeden Gedanken ja zu einfach nur irgendwas machen. Ihr merkt, ich verliere mich jetzt schon hier. Also deswegen, zum Glück habe ich einen Neurowissenschaftler aufgetan, der das für Nulpen wie mich erklären kann. Er heißt Henning Beck und ich glaube, er denkt, das ist jetzt was Seriöses, was wir hier machen. Aber naja, wird er schon merken bei meinen Nachfragen. Ich habe ihn angemeldet und habe ihm das Nötigste nur verraten und den Rest machen wir jetzt gemeinsam. Mindestens einer von uns ist also gewohnt unvorbereitet. Los geht's.
Henning Beck, hallo.
Hallo Herr Beck, hier ist Konstantin Zöller von SWR 3, ich grüße Sie.
Ja, hallo, freut mich sehr.
Hallo, Maike will wissen, was passiert mit einem Gedanken, wenn sie ihn vergessen hat. Also manchmal ist er ja dann komplett weg und manchmal kommt er auch wieder. Jetzt habe ich gedacht, Sie können uns doch da weiterhelfen. Also wie ist das denn? Verschwindet der in Schritten? Wo geht der hin?
Vielleicht sollte man erstmal kurz erklären, was ein Gedanke ist.
Ja.
Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ein Gedanke liegt nicht irgendwo im Gehirn rum. Ja, auch wenn man das sagt, ich lerne etwas oder ich denke an etwas und das will man dann wieder abrufen oder irgendwo abspeichern. Aber so ist das nicht im Gehirn. Ich kann im Gehirn nachschauen, ich werde dort nirgendwo Gedanken finden. Ein Gedanke ist die Art und Weise, wie Nervenzellen zusammenspielen. Kann man sich vorstellen wie ein Orchester. Die Musik in einem Orchester liegt auch nicht irgendwo im Orchester rum, sondern die Musik entsteht, wenn alle Leute zusammenspielen. So ist es mit dem Gedanken auch. Der liegt nicht irgendwo rum, sondern der entsteht, wenn die Nervenzellen zusammenspielen und dann einen Zustand erzeugen. Und da sieht man schon, vergessen bedeutet letztendlich, dass die Nervenzellen einen Zustand nicht mehr auslösen können, was vorher möglich war.
Das heißt, wenn ich jetzt, also quasi, ist das wiederherstellbar? Wenn die gleichen Zellen im gleichen Zusammenspiel quasi wieder funktionieren, habe ich dann wieder den gleichen Gedanken? Oder ist es dann unter Umständen auch ein anderer Gedanke?
Ja, theoretisch schon. Also die Annahme, alle Zellen spielen genauso zusammen wie vorher auch, haben denselben Zustand, das wäre dann quasi derselbe Gedanke. Aber das ist so ähnlich, wie wenn ich Musik spiele. Ich kann ja nicht immer 1:1 exakt identisch spielen wie vorher auch. Das verändert sich so ein bisschen. Und vergessen bedeutet, dass man die Nervenzellen auf Dauer so trainiert, dass sie anstelle meines Gedankens, den ich gerne hätte, einen anderen Gedanken beispielsweise auslösen oder gar nicht mehr in der Lage sind, diesen Zustand zu erzeugen. Das kann von jetzt auf gleich passieren, wenn bestimmte Blockaden beispielsweise sind. Es kann aber auch sein, dass es im Laufe der Zeit so wegdämmert. Also Vokabeln, die man vor 20 Jahren noch kannte, die kann man vielleicht jetzt nicht mehr. Und dann verschwindet das aus diesem Netzwerk, aus dem Nervenzellorchester quasi raus.
Also wir haben dann quasi einfach keinen Zugriff mehr darauf, weil das einfach nicht mehr so funktioniert. Also wir können schon mal festhalten, manchmal kommt der Gedanke wieder, weil wir dann wieder quasi in der gleichen Situation die gleichen Zellen ansprechen und dann kommt der eben wieder. Aber manchmal ist es eben auch weg, weil wir das überschreiben. Jetzt ist die Frage, heißt das auch, dass es mit den Lebensumständen zu tun hat? Weil ich meine, im Endeffekt, wenn man was überschreibt oder was anders anspricht, dann bedeutet das ja vielleicht auch, dass ich gerade anders drauf bin und andere Bereiche wach werden. Ich versuche ja einfach mal ins Blaue reinzumalen. Ich habe absolut keine Ahnung. Sie merken schon, Sie antworten einfach irgendwas, was Ihnen einfällt.
Genau, also tatsächlich kommt es auf die Umstände an, in denen ich mich befinde. Also wir kennen klassische Vergesslichkeitssituationen, wo man so einen Blackout hat und man kann einfach nicht mehr die Information erzeugen, den Gedanken erzeugen, den man haben wollte. Stress ist ein typisches Beispiel. Also wenn ich unter Stress bin, dann schüttet das Gehirn Botenstoffe aus, sogenannte Neuromodulatoren, also Botenstoffe, die verändern, wie ich die Sachen wahrnehme. Engstirniger, konzentrierter, fokussierter. Unter Stress muss ich mich auf eine Aufgabe konzentrieren können und auf einmal bin ich gar nicht mehr in der Lage, dass meine Nervenzellen ja die Gedanken von früher noch zusammen kombinieren können. Deswegen versagen wir häufig unter Stress oder haben dann ein Blackout, wenn es drauf ankommt. Ein anderer Effekt, den man aus dem Alltag kennt, das ist die Vergesslichkeit, wenn man Räume wechselt. Das nennt sich Türrahmeneffekt. Also ich bin in einem Raum und nehme mir irgendwas vor, gehe in einen anderen Raum und plötzlich ist es weg. Da stehe ich da und was wollte ich gerade noch? Und da wissen wir, das liegt daran, dass der Raum die Art und Weise beeinflusst, wie wir denken. Und die Art und Weise, wie Nervenzellen zusammenspielen, auch verändert. Wir denken ja auf dem Klo anders als in einem Fußballstadion.
Ja, stimmt.
Also wenn ich jetzt in einen anderen Raum gehe, und dann vergesse ich etwas, dann ist das jetzt in diesem Sinne jetzt nicht rausgelöscht aus dem Gehirn. Aber die Nervenzellen sind in diesem Moment einfach nicht in der Lage, sich so zu synchronisieren und abzustimmen, dass sie diesen Gedanken auslösen können.
Das heißt, wenn ich andersrum einen Gedanken rekonstruieren will, auf den ich gerade keinen Zugriff mehr habe, dann gehe ich quasi einfach wieder in die Umgebung, in der ich den Gedanken hatte, möglicherweise durch den Türrahmen durch und dann kriege ich den leichter wieder hin?
Ja, da muss ich leider enttäuschen. Also die Forschung zeigt, das wäre schön. Also die Forschung zeigt bei diesem ganz akuten Phänomen, Türrahmeneffekt, dann, da muss man dem Zeit geben und darf sich wenig Stress machen. Und dann kommt das meistens zurück. Aber an den Ort zurückzugehen, bringt tatsächlich gar nicht so viel. Aber auf der anderen Seite kennen wir einen anderen Effekt, der nennt sich Encoding-Effekt, quasi der Abspeichereffekt. Wenn ich einen Raum habe, in dem ich immer lerne, dann kann ich am Ende eine Prüfung an diesem Platz am besten schreiben, wo ich vorher gelernt habe. Also Menschen schreiben dann am besten Klausuren oder Klassenarbeiten, wenn sie an dem Platz sitzen, in dem sie vorher in den ganzen Zeit in den Schulstunden oder in der Vorlesung immer gesessen haben. Also der Raum ist Teil unserer Lernumgebung und das führt dazu, dass wir Räume nutzen können, um beispielsweise Informationen besonders gut im Gehirn zu verankern. Ja. Also jeder hat zum Beispiel so einen Lieblingsort, an dem er lernt. Und das ist tatsächlich im Gehirn ganz ähnlich.
Sagt Henning Beck. Dankeschön für deine Zeit. Ey, du bist spitze. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Henning, ich melde mich wieder. Dankeschön. Hau rein.
Sehr gerne.
Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Hui. Also als Nebenbei-Medium hat dieser Podcast auch gerade nur so mittel getaugt. Das bedeutet aber, dass es echten Inhalt gab. Geil, oder? Ob wir nächste Woche jetzt auf diesem Level weitermachen oder ein bisschen weniger deep vor uns hin philosophieren, das entscheidet ihr. Ich freue mich über jede Frage. Wie gewohnt an konsi-quent bei Instagram. Sprachnachricht dalassen. Und wenn euch diese Folge was gegeben hat, dann schickt sie gerne an eine Person, mit der ihr drüber reden wollt, weiter. Und lasst auch gerne ein paar Sterne als Bewertung da. Ich bin Konsi, ich moderiere die SWR3 Morning Show und das war Konsi Calling. Bis nächste Woche. Tschüss.
Konsi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Habt ihr euch schon mal gefragt, was zocken eigentlich die Leute, denen ich bei Social Media folge? Cold Mirror, Moritz Neumeier, Florentin Will. Was waren ihre besten Gaming-Momente? Was flasht sie heute noch? Dann seid ihr auf jeden Fall richtig bei Levels und Soundtracks. Gehostet von mir, Friedel Achten. Einzigartige Menschen sprechen über einzigartige Games und dazu hören wir uns auch noch die Soundtracks an, die diese Spiele so einzigartig machen. Levels und Soundtracks jede Woche mittwochs in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.